Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit.
Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt.
Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle?
Spoiler. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
So, willkommen an alle Hörenden im Internet zu einer neuen Folge der vierten Staffel. Heute mit Johannes Heinz und mir, Sabrina Liedtke. Ich bin studentische Hilfskraft am Zentrum für Hochschulsport und Johannes ist mir via Zoom dazugeschaltet. Ich möchte ihn für alle einmal vorstellen. Er hat von 2017 bis 2019 Lehramt Gymnasium mit den Fächern Sport und Mathematik an der Uni Würzburg studiert und seit 2019 ist er Student im Lehramt für Mittelschulen mit dem Hauptfach Sport und den Didaktikfächern Mathematik, Musik und Arbeitslehre. Im Rahmen seiner Zulassungsarbeit bei Dr. Matthias Ziemlich hat er sich mit dem Thema des Einflusses sozialer Medien auf das Körperbild von werdenden Sportlehrkräften auseinandergesetzt, über welches wir nun sprechen werden. Ja, Johannes, ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Und ja, meine erste Frage an dich, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
Ja, also es ging so ein bisschen damit los, dass ich bei Herrn Dr. Ziemlich auch einen Vortrag über Medien im Sport bzw. im Sportunterricht allgemein gehalten habe. Da ging es eher so ein bisschen um Apps und wie man das auch vielleicht für die Schule gut verwenden kann. Und da habe ich dann schon festgestellt, okay, ich sehe jetzt in irgendwelchen Zeitschriften wie zum Beispiel Sportunterricht oder so bestimmte Beiträge, die auch irgendwie zu sozialen Medien oder allgemein zu Medien gehen. Und da dachte ich mir schon, ja, ist eigentlich super interessant und das klingt super interessant, würde ich mich, glaube ich, gerne auch mal tiefergehend mit auseinandersetzen sozusagen und eben besonders so mit den sozialen Medien und ja, da ich halt diese Apps behandelt habe, die so ein bisschen das Sportverhalten auch beeinflussen möchten oder vielleicht einen Einfluss haben können, kam mir auch der Gedanke, aber was ist denn eigentlich so mit dem Körperbild? Was macht denn das, wenn wir das immer irgendwie auch sehen? Genau. Und wenn ich jetzt so vom Körperbild spreche, wäre es, glaube ich, gut, ich würde, glaube ich, mal kurz so ein bisschen eine Definition oder so zumindest mal so ein bisschen erklären, was damit gemeint ist. Weil, ja, da habe ich schon auch in meiner Vorarbeit für die Zulassungsarbeit gemerkt, dass da nicht so ein eingreifendes oder ein gleiches Bild bei allen ist von diesem Wort. Und zwar, das hängt so ein bisschen auch davon ab, in welcher wissenschaftlichen Richtung man sich bewegt. Und ja, ursprünglich wurde das geprägt von Paul Schilder, das war schon 1935, weil er so ein bisschen die Notwendigkeit sah, dass man auch neurologische, psychologische und soziokulturelle Einflussfaktoren einbezieht sozusagen. Und der war auch selbst Psychologe und ja, der hat halt eben auch gesagt, dass es gewissermaßen die individuelle Wahrnehmung einer Person bezüglich ihres eigenen Körpers ist. Also sozusagen zusätzlich zu irgendwie eigenen Einstellungen und Gedanken dazu auch das subjektive Gefühl von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Körper, beziehungsweise eben der physischen Erscheinung gewissermaßen auch. Das wurde dann auch noch ergänzt in neueren Büchern dazu. Und diese ganzen Gedanken wurden auch zum Beispiel in integrierenden Modellen gesammelt. Das heißt so ein bisschen, die multifaktoriell das betrachten. Die beziehen ganz viele Sachen mit ein. Das jetzt eingehend zu erklären, würde, glaube ich, zu weit gehen. Aber da kann man zumindest sagen, da wird so alles ein bisschen mit reingenommen. Also auch das, was Schilder am Anfang beschrieben hat mit Sozialisation, kulturelle Sozialisation, die beschreiben dann noch zum Beispiel sowas wie interpersonelle Erfahrungen, Vorbilder zum Beispiel, Hänselei, alle so Sachen, die irgendwie in der Biografie von einem selbst vorkommen. dann auch physische Merkmale oder Emotionen zum Körperbild. Das wäre dann wieder diese Zufriedenheit oder Unzufriedenheit und auch noch weitere. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich auch im Rahmen meiner Arbeit mit soziologischen Theorien beschäftigt. Da habe ich auf jeden Fall habe ich zwei Strömungen ausgemacht und verglichen. Und zwar einmal ist da Foucault, der den Körper als Produkt von Gesellschaft sieht und quasi sagt, dass das alles gesellschaftlich auch geprägt ist, beziehungsweise auch das Bild vom Körper gesellschaftlich geprägt ist. Und dem gegenüber sieht man dann den Körper auch als Produzent von Gesellschaft. Das heißt, Goffman beschreibt da auch so, dass Menschen kommunizieren nach seiner Theorie immer über ihren Körper, beziehungsweise wenn sie sich nah genug sind, kommunizieren sie immer körperlich. Das geht natürlich davon aus, dass man sich gegenseitig auch sieht. Also das sei auf jeden Fall nochmal in der Ecke so dazu ergänzt. Ja, warum sehe ich überhaupt oder warum habe ich überhaupt so die Relevanz gesehen, jetzt von den Gedanken, die ich mir davor gemacht habe, dann die Zulassungsarbeit zu schreiben? Ja, und mir wurde selber so ein bisschen bewusst, wie oder welchen, was für einen großen Teil eigentlich soziale Medien so im Alltag spielen und wie viel Zeit man eigentlich so am Handy oder am Laptop verbringt auf sozialen Medien und welchen Einfluss die auch haben können. Auch, dass man vorm Aufstehen, nach dem Aufstehen, vor dem Einschlafen direkt aufs Handy schaut und dann erstmal guckt, okay, welche Nachrichten kamen rein. Die meisten haben ja ihr Handy auch neben dem Nachttisch. Das heißt auch, und dann eben besonders die sozialen Medien, das ist echt eine extrem hohe Nutzung und viel Zeit wird da verbracht. Ich denke auch, jeder Mensch, wenn man so die Bildschirmzeit überprüft, da wird man schon schnell auch mal auf so 2-3 Stunden kommen pro Tag. Ja, und da waren halt die sozialen Medien für mich besonders interessant, weil die so gewissermaßen eine Partizipation ermöglichen. Das heißt, ich kann was posten, ich kann irgendwie rezipieren, ich kann einen Beitrag liken, ich kann da kommentieren. Und dazu gibt es auch interessante Studien, die sagen, dass soziale Medien stärker zu einer Festigung und Internalisierung von Schönheitsidealen führen können als traditionelle Medien. Traditionelle Medien sind dann in dem Fall sogar schon, weil die Studie von 2022 ist, sind das dann sogar schon Fernseher oder gut Zeitschrift natürlich. Radio ist jetzt ein bisschen schwieriger mit Schönheitsidealen, da ist es nicht so ein hoher Fokus auf dem Aussehen. Und gerade dieser Fokus, der gelegt wird auf den sozialen Medien, auf Aussehen und auf diese optimierten und inszenierten Bilder, bieten natürlich auch so ein bisschen eine größere Möglichkeit für soziale Vergleiche. Und so ein sozialer Vergleich beschreibt nach einem sozialpsychologischen Ansatz eine Orientierung von Menschen bei ihrer Selbsteinschätzung an anderen Menschen. Die können verschiedene Aspekte besitzen und meistens sind es entweder Aufwärtsvergleiche oder Abwärtsvergleiche. Das heißt, ich sehe jetzt jemanden und denke mir, oh, die Person ist schöner als ich. Oder ich sehe jemanden und denke mir, oh, ich bin schöner als die Person. In die zwei Richtungen geht es dann meistens. Und soziale Medien sind dann halt in dem Kontext ein Nährboden sozusagen für soziale Vergleiche. Und das war im Grunde genommen so das, was ich bei mir in der Arbeit irgendwie ja, mir anschauen wollte und untersuchen wollte. Und ich habe auch quasi Interviews durchgeführt und im Laufe meiner Arbeit habe ich qualitative Interviews durchgeführt mit 4 Lehramtsstudierenden eben auch aus Würzburg, die so wie ich Hauptfach Sport studieren und da habe ich 2 weibliche und 2 männliche StudentInnen befragt. Was ich jetzt an der Gruppe besonders interessant fand, beziehungsweise warum ich jetzt diese 4 Personen mit Hauptfach Sport, Lehramt ausgesucht habe. Es werden alle 4 werden mal Pädagoginnen und Pädagogen. Und gerade mit Hauptfach Sport setzt man sich ja schon viel mit dem eigenen Körper und mit Fitness auseinander oder mit Gesundheit zum Beispiel auch, mit Trainingswissenschaften, Bewegungswissenschaften. Also so ein allumfassender Blick. Das fand ich super interessant. Und gleichzeitig sind natürlich die Personen selbst auch gewissermaßen in so einer Fitness-Bubble. Das heißt, es kann schon sein, dass die Personen dann vielleicht vermehrt Profile oder Posts rezipieren, die irgendwie mit Fitness-Content zusammenhängen, auch durch Freunde und Freundinnen. Genau, und ich habe dann quasi vier problemzentrierte Interviews durchgeführt und die vier Befragten, für die war so ein bisschen festgelegt, okay, die sind zwischen 20 und 24 Jahre gewesen, alle. Natürlich, weil es über soziale Medien ging, war wichtig, dass sie alle zumindest einigermaßen regelmäßig soziale Medien nutzen, auch mal selbst irgendwie einen Beitrag posten und ja, zum Beispiel auch irgendwie sich bei sozialen Medien einfach allgemein mit so Fitness-Content mal auseinandersetzen. Vor den Interviews habe ich mir gewissermaßen so einen Leitfaden oder Leitfäden erstellt, die dann möglichst offen sein sollten, damit auch die Befragten ein bisschen in eine Erzählung reinkommen und quasi so ein bisschen biografische Sachen auch erzählen, weil das ist ja gerade so das Interessante an den qualitativen Interviews, dass sie sozusagen subjektive Sichtweisen darstellen und einen Einblick geben oder Einblicke geben in ihre Gedanken und Gefühle bezüglich des Themas, das wir da gerade dann ansprechen. Nachdem ich dann die Interviews erhoben hatte, die wurden natürlich aufgezeichnet und dann transkribiert. Und da habe ich dann die Interviews ausgewertet. Da gibt es so ein Programm von Philipp Meyring, der auch die qualitative Inhaltsanalyse, die ich auch angewendet habe, um die Interviews auszuwerten. Und das Programm heißt QCR Map. Das ist ein Online-Programm und damit kann man quasi Texte methodisch auswerten und erstellt dafür Kategorien und diesen Kategorien werden dann einzelne Textpassagen zugeordnet. Also es ist eigentlich relativ intuitiv bearbeitbar und es erleichtert auf jeden Fall sehr die Auswertung von so Interviews, fand ich jetzt auf jeden Fall zumindest. Eine Beispielkategorie wäre zum Beispiel hier Körperbild und dann schreibt man eine kurze Definition und die Kategorie Körperbild hat jetzt in meiner Arbeit Aussagen zu Körperbildern oder Körperidealen und wahrgenommene Einflussfaktoren auf eben diese Körperbilder oder Körperideale gesammelt und meistens gliedert man das dann nochmal unter in einzelne Subkategorien, damit das Ganze einfach ein bisschen übersichtlicher ist und eine gewisse Ordnung erhält. Bei mir allgemein jetzt, bei den oder innerhalb der Befragungen allgemein jetzt, kam so ein bisschen heraus, dass die Befragten zufrieden sind mit ihrem Körper und es gibt oder es gab für sie zum Beispiel auch verschiedene Säulen, auf die sie sich stützen. Eine zum Beispiel sagt auch, sie stützt sich auf die Wahrnehmung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Da würde ich mal kurz ein Zitat auch anfügen, weil ich das doch dann immer ganz gut finde. Und zwar hat sie da gesagt, das ist bei mir tatsächlich so, dass ich es cool finde, wenn ich mit meinem Körper Sachen machen kann. Also ich finde es cool, wenn ich einen Handstand kann. Ich finde es cool, wenn ich schnell laufen kann. Ich finde es cool, wenn ich hoch oder weit springen kann oder so. Deshalb kümmere ich mich dann eben um meinen Körper, dass ich dann auch sehe, was ich machen kann und dass mein Körper eben auch bessere Leistungen erbringen kann. Also quasi so eine Leistungsfähigkeit. Ich denke, da ist natürlich auch zu ergänzen, dass jetzt eine Leistungsfähigkeit selbst oder als einzelne Säule für das Körperbild stehen sollte. Da ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig, was passiert, wenn die Leistungsfähigkeit abnimmt oder so, dass man das nicht direkt auf das Körperbild oder auch den eigenen Selbstwert dann bezieht. Da hat noch ein anderer Befragter ergänzt, dass er auch ein gesundes Körpergefühl, also quasi keine Schmerzen zu haben, für sich als positives Körperbild sieht oder eben dann eher so Körpergefühl sieht. Was ich noch dann zum Beispiel abgefragt habe, war die Entwicklung des Körperbildes. Und da gibt es bei den, oder gab es bei den Befragten unterschiedliche Ansätze. Und zwar haben die zum Beispiel wahrgenommen, dass sie während der Schulzeit und dem Studium, also in so einer Zeit, wo man sich selbst auch persönlich sehr weiterentwickelt, wo der Körper sich auch nochmal verändert, da haben sie die größten Ver oder große beziehungsweise die größten Veränderungen wahrgenommen in ihrem Körperbild. Und es war so ein bisschen ambivalent, weil ich einen befragt hatte, der meinte, er hat sich sowieso schon immer viel mit seinem Körper auseinandergesetzt, legt super viel Wert auf seine Ästhetik. Eine andere befragte Person jedoch sagt dann, sie ist kein Mensch, der sich laut eigener Aussage eben Gedanken im Körper macht oder sich mit anderen vergleicht, beziehungsweise Wunschvorstellungen für das eigene Aussehen hat, sondern das alles eher so auf einer sportlichen Ebene sieht und so schaut, was man mit dem Körper machen kann. Daraufhin habe ich dann auch nochmal geguckt, so, okay, was ist denn so das Körperbild auf sozialen Medien? Also einerseits, wie sehen es die Befragten gerade als werdende PädagogInnen? Ist es natürlich interessant. Da sagen alle quasi dasselbe. Sie sagen, es ist sehr kritisch, es sind super idealisierte Körper und teilweise auch ein extrem kontrolliertes Essverhalten. So mit Achten auf Kalorien ist ja noch dann quasi eher was Kleines, aber wenn es dann gerade so in die Bodybuilding-Richtung geht, wo dann die Leute wirklich einzelne Nährstoffe auflisten, da wirklich jeden Tag drauf schauen, meinten die vier eben alle so, boah, das sehen sie nicht als gesund an. Da würde ich mich, glaube ich, auch so dahinter stellen. Grundsätzlich sehen sie auch so ein bisschen das Problem darin, dass viele Menschen und besonders Kinder vielleicht nicht unterscheiden, was ist denn das Abbild von, ist das jetzt ein Abbild von der Realität oder ist das jetzt ein inszeniertes, optimiertes Bild mit einem Filter drauf, das vielleicht irgendwie von einem Fotografen oder einer Fotografin gemacht wurde, so dass der Winkel dann irgendwie speziell passt? Da haben sie auch noch ein bisschen ergänzt, dass zum Beispiel das Licht ja auch einen super Einfluss haben kann, wie dann ein Körper wirkt. Und dass gerade auch da die Verherrlichung ungesunder beziehungsweise unsportlicher Körperbilder ein schwieriger Aspekt ist bei sozialen Medien. Was mich dann als nächstes interessiert hat, war, was sehen denn gerade eben die Personen als Handlungsmöglichkeiten an? Wie können wir als Lehrkräfte da irgendwie rangehen und vielleicht proaktiv oder reaktiv dann auch auf die Kinder eingehen und sagen oder sie darauf vorbereiten? Ich hatte jetzt das Gefühl, dass die durch die eigenen Erfahrungen, die Befragten, gewissermaßen eine Sensibilität bezüglich des Umgangs mit sozialen Medien entwickelt haben, auch dadurch, dass sie damit schon aufgewachsen sind. Sie selbst haben geäußert, dass sie sowohl proaktiv eben als auch reaktiv handeln würden, zeigten aber auch noch so ein bisschen Unsicherheiten, weil es nach wie vor noch nicht so einen richtigen Maßstab gibt. Wie geht die Schule so dagegen vor oder muss die Schule dagegen überhaupt vorgehen? Das ist ja dann die nächste Frage. Sie meinen so, ja, sie würden vielleicht Beispiele von guten Profilen geben oder sowas einführen wie Social Media Tage, an denen man Kinder an soziale Medien so früh wie möglich heranführt, weil meistens stoßen die Kinder ja selbst drauf und setzen sich selbst damit erstmal auseinander, ohne irgendwie das oder ohne dass der Zugang irgendwie geführt wird. Und das wäre so ein bisschen so, dass man quasi Schülerinnen und Schüler hinter eine Fassade blicken lässt, die da erstellt wird in sozialen Medien und auch zeigt, dass diese Darstellungen auf sozialen Medien nicht unbedingt immer real sind.
Vielleicht darf ich da auch zu gerade mal eine Frage stellen. Du hast ja insgesamt darüber gesprochen, dass in sozialen Medien dann darauf geschaut wird, dass man hinter die Fassade dann am besten schaut. Und jetzt ein kleiner Einwand, wenn ich jetzt an Irving Goffman denke, den Soziologen, der da die Theorie aufmacht. Das heißt, also in seinem Buch Wir spielen alle Theater geht er davon aus, dass ja, in der Interaktion mit einem Gegenüber oder auch mehreren eine Rolle gespielt wird. Und da wäre jetzt einfach mal die Frage, inwiefern sind soziale Medien dann unrealer, wenn man jetzt vor diesem Hintergrund der Theorie.
Also erstmal sage ich mal, das sehe ich genauso. Jeder Mensch hat ja irgendwie so ein bisschen auch in unterschiedlichen Gruppen vielleicht eine andere Rolle. Das ist ja tatsächlich auch relativ interessant, wie so eine Dynamik das eigene Verhalten vielleicht gewissermaßen steuern kann. Was ich aber jetzt gerade so bei den sozialen Medien halt eher das Problem finde, ist, dass es nicht unbedingt so ein Disclaimer oder irgendwie einen Hinweis gibt im Sinne von Hier ist jetzt ein Filter drauf, da ist vielleicht das ein bisschen retuschiert, weil das hat man ja in der Realität nicht so ganz. Da hat man so verschiedene Perspektiven, aus denen man die Person dann sieht. Und das hat man ja in sozialen Medien nicht. Da hat man so dieses eine, diese Momentaufnahme, die dann noch quasi bearbeitet ist. Und je häufiger man dann diese bearbeiteten Bilder sieht, desto größer wird dann halt auch dieser Abstand zwischen Realität und dem Bild, was ich dann, das bearbeitet wird, das ich auf sozialen Medien sehe.
Und ist es aber, jeder weiß irgendwie, die Bilder sind bearbeitet. Und dann wäre jetzt, an manchen Stellen muss man das dann noch erwähnen, wenn unter, also es läuft ja irgendwie subtil ja trotzdem so mit, so, ah, okay, man weiß irgendwie, da ist ein Filter drüber gelegt.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, also das ist jetzt auch dann eher meine, wahrscheinlich meine eigene Meinung, dass ich trotzdem noch nach wie vor denke, dass es einfach, je früher man das auch quasi Kindern sagt, weil das wäre meiner Meinung nach so der Aspekt, der halt noch zu beachten ist. Ich denke, die erwachsenen Menschen, die sich quasi eh schon mit sozialen Medien irgendwie ein bisschen auseinandersetzen, vielleicht ihre Nutzung so ein bisschen kritisch hinterfragen, da sehe ich eigentlich nicht so das Problem. Beziehungsweise nur dann, wenn eben die Nutzung zu stark wird. Ich denke eher, dass es bei Kindern so ein bisschen die Relevanz ist. Natürlich sollte man Kindern dann nicht absprechen, dass sie das nicht selbst auch irgendwie auf die Reihe bekommen, das zu reflektieren. Aber ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht, das mal so ein bisschen zu thematisieren und vielleicht nochmal vor Augen zu führen, so hey, das ist schon nicht alles so, wie es aussieht.
Okay.
Ja, und ich meine, man kann ja in dem Zug auch zum Beispiel irgendwie thematisieren, wenn jetzt ein Kind, wenn man zum Beispiel jetzt soziale Medien mit Kindern bespricht, dann auch mal sagen, okay, zeigt mir doch mal irgendwie vielleicht ein paar Sachen, wir können uns das ja mal anschauen. Die kommt man nicht immer irgendwie darauf, ist das jetzt bearbeitet oder nicht. Aber man kann ja in dem Zug auch einfach allgemein noch mal so ein bisschen Gesundheit besprechen, vielleicht auch Ernährung oder sowas.
Vielleicht auch in dem Zusammenhang gerade die Frage, warum muss es dahinter um Gesundheit gehen?
Das ist ein total valider Punkt. Und ich finde auch, das muss es nicht unbedingt. Also das muss es überhaupt nicht. Da kann ja jeder Mensch irgendwie so entscheiden. Und das ist ja auch ein großer Pluspunkt von sozialen Medien, dass die Leute dann auch eben sagen können, das ist meine Entscheidung, ich möchte so leben oder beziehungsweise ich ernähre mich so und ich teile das einfach. Und ich finde auch, also das würde ich auch niemals jemandem absprechen wollen. Ich glaube, es geht, also mir geht es da eher so darum, dass man quasi auch einfach deutlich macht, es muss nicht jeder so aussehen und es geht eher so darum, dass ich mich wohlfühle. Weil ich finde, wenn man sich dann vielleicht kleine Punkte aus irgendwie einem Post rausnimmt und sagt, okay, ja, das Gericht koche ich jetzt mal nach, weil es mich interessiert, und sieht irgendwie lecker aus, dann ist es ja voll in Ordnung. Aber wenn ich dann jetzt so dieses Extremum sehe, dass irgendwie ein Kind sich deswegen dann runterhungert oder sowas, das ist so dann eher so der Case, wo ich sage, das ist dann vielleicht für das Kind einfach schlecht und da muss man präventiv vielleicht so ein bisschen Schritte ergreifen.
Hast du in deinem, das würde mich jetzt interessieren, bei den Lehramtsstudierenden, sind sie denn schon mit der Lehre in der Schule konfrontiert und mit Kindern?
Also während dem Studium macht man ja nur Praktika, in denen man, also bei einem ist man studienbegleitend einmal die Woche in der Schule, oder dann eben Blockpraktika von 2 bis 3 Wochen. Und jetzt die, die ich befragt habe, sind halt entweder arbeiten die teilweise noch in der Schule und das ist dann auch mal in der Grundschule oder in einem Gymnasium, also unterschiedliche Schularten. Das heißt, die sind schon quasi eher so, aber in einem Nebenjob tätig in der Schule.
Okay, und das, aber du hast jetzt nicht in deinen Interviews irgendwie abfragen können, wie sie zum Beispiel bei SchülerInnen dann das Körperbild wahrnehmen.
Ja, tatsächlich. Also da ging es mir jetzt auch, also das hatte ich erst überlegt, aber wäre mir dann ein Stück zu weit gegangen. Da wollte ich eher so das quasi von den Befragten sozusagen abfragen.
Okay, und jetzt in Bezug zu den Lehramtsstudierenden, hast du bei denen zum Beispiel die Bildschirmzeit abgefragt? Also es wäre ja auch interessant, wie viel Zeit sie selbst auf Social Media verbringen.
Also ich habe tatsächlich keine absoluten Zahlen abgefragt. Aber also das war tatsächlich sehr gemischt. Also ich hatte einer der vier Befragten, der meinte zum Beispiel, also er hatte dann auch tatsächlich auf seinem Handy mal nachgeschaut und er war wirklich so im Schnitt so bei einer Stunde, aber das meiste war dann auch WhatsApp. Aber dann meinte er so, ja, aber das war jetzt heute mal irgendwie, das war so relativ in der Prüfungsphase. Und der meinte dann auch, naja, also das ist nicht realistisch. Bei den anderen waren es immer so zwischen, ich würde sagen, 2 bis 4 Stunden ungefähr.
Okay.
Aber dann natürlich auch gemischt, also zum Beispiel Instagram, dann Snapchat war noch da aktuell, YouTube auch, das zählt ja auch gewissermaßen zu sozialen Medien. Aber ich würde sagen, Instagram hat schon den größten Teil so dieser Nutzung irgendwie dargestellt.
Okay. Okay.
Ja.
Ja, hast du noch weitere Ergebnisse in deinen Interviews gefunden?
Ich habe so ein bisschen noch abgefragt, wie dann so die Studierenden die Einflüsse auf ihr Körperbild wahrnehmen, weil ich eben auch interessant finde, okay, sie schätzen die für Kinder so und so ein. Sie überlegen sich ja auch gewissermaßen, wie könnten wir das für Kinder vielleicht irgendwie präventiv, ja, oder wie können wir Kinder präventiv davor bewahren. Und da haben sie auch immer gesagt, ja, also wir nehmen Einflüsse wahr. Versuchen uns aber davon nicht zu beeinflussen zu lassen. Quasi so ein reflektierter Umgang schon damit.
Wie würde denn ein sich nicht davon beeinflussen lassen aussehen? Ist das, geht das überhaupt?
Ich glaube, das ist ein total schwieriges Thema, weil es geht ja immer darum, dass man irgendwie seine eigene Meinung schon hat und dann schaut, dass die davon eben nicht beeinflusst wird. Und ich glaube, das geht nur, indem man sich wirklich stark damit auseinandersetzt. Weil ich denke mir, das ist schon so integriert in den Alltag, dass es die Frage ist, ist es so schlimm, wenn ich davon beeinflusst werde? Und wenn ja, warum? Also das ist eher so dann die Frage, die ich mir stelle. Und ich würde sagen, es ist schwierig, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, aber wenn man sich gewissermaßen selbst immer mal wieder reflektiert und sagt so, hey, was schaue ich denn jetzt gerade an und ist es vielleicht irgendwie gut oder schlecht oder was ist denn aber gut oder schlecht für mich, dann kann man das, glaube ich, so ein bisschen quasi abwägen, ob man beeinflusst wird oder nicht. Und wenn ja, dann gegenhandeln vielleicht.
Ja, ich glaube, ich bin da auf deiner Seite. Ich glaube, was ich gerade schwierig finde, ist, wenn man ein Nicht-Beeinflussen wäre ja ein, also habe ich jetzt irgendwie eine Perspektive, dass man dementsprechend so eine Anti-Haltung einem gewissen Thema, zu einem gewissen Thema einnimmt und dann sich ja eben versucht, in den Abstand zu gehen. Aber genau, dass diese Abstandshaltung ja auch schon eine gewisse Haltung ist. Also man, auch da kann man sich diesem Einfluss wieder nicht entziehen. Und trotz dessen, also du hast ja gesagt, eigentlich geht es darum, einen kritischen Umgang damit zu finden. Und ich glaube, mit was ich gerade nur oder mich der Frage, kann man sich nicht davon beeinflussen lassen?
Ich glaub nicht, dass es möglich ist. Und es stimmt auch, die Frage ist ja, muss man quasi sich vor so einem Einfluss irgendwie bewahren oder kann so ein Einfluss auch was Gutes haben? Also, ich glaube, die Frage muss sich dann jede Person irgendwie individuell stellen und überlegen, was ist für einen selbst vielleicht da der richtige Weg. Ich glaube, da gibt es keinen richtig und falsch.
Ja, okay.
Ja, was ich tatsächlich interessant fand, jetzt unabhängig von den sozialen Medien, welche Einflüsse dann die Studierenden auch noch auf ihr Körperbild wahrnehmen. Weil wir hatten ja jetzt eigentlich hauptsächlich die sozialen Medien thematisiert und welchen Einfluss die haben können. Aber es gibt ja noch super viele andere Instanzen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und da hatten die Studierenden auch festgestellt, auf sie hatte das soziale Umfeld definitiv einen Einfluss auf das Körperbild. Und hat es auch noch, und auch auf das persönliche Sportverhalten. Zum Beispiel so Kommentare von Eltern oder Großeltern oder SportdozentInnen, die dann sagen, ja, also jetzt ist hier Weihnachten und die zugenommenen Kilos, die müsst ihr danach dann schnellstmöglich wieder abtrainieren. Sowas zum Beispiel, da denke ich mir jetzt halt in meiner Perspektive, ob das vielleicht der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ist denn jetzt ein Kilo mehr oder weniger? Ist es so schlimm oder ist es dann schon ungesund? Eigentlich nicht. Und besonders während der Schulzeit auch haben die Studierenden mitbekommen, dass andere SchülerInnen gemobbt wurden und wollten dann ja selbst auch irgendwie dünn sein. Da hat einer auch zum Beispiel geäußert, eben, dass eben gerade für sie irgendwie der Schwimmunterricht dann unangenehm war in der Schule. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie schwierig, wenn man das in einer Phase der Entwicklung, so vielleicht auch während der Pubertät, mitbekommt oder selbst erfährt. Ich denke, das kann schon ganz schön prägend sein für jemanden selbst. Ja, auch soziale Vergleiche zum Beispiel als Einflüsse auf das Körperbild haben sie wahrgenommen. Da sind aber die Vergleichsinstanzen unter den Befragten sehr unterschiedlich gewesen. Der eine Befragte hat zum Beispiel geäußert, er hätte gerne ein Sixpack wie Ronaldo, hat aber dann 3 Sätze später ergänzt, gut, er weiß natürlich, dass das jetzt nicht so sein wird, weil er genetisch da anders veranlagt ist und seine Bauchmuskeln da anders wachsen. Das ist natürlich dann schon ein super tiefgehender Blick dahinter, warum das vielleicht nicht unbedingt dann 1:1 so aussehen würde, aber fand ich trotzdem interessant. Oder zum Beispiel auch Vergleiche mit Freundinnen, irgendwie dann postet zum Beispiel die Freundin, dass sie jetzt gerade Sport macht, und dann hat die eine Befragte geäußert, dass sie dann irgendwie auch motiviert wurde, dadurch auch Sport zu machen. Das fand ich super interessant, dass es die Befragten auch so für sich wahrnehmen. Jo.
Jetzt hast du schon über verschiedene Vergleichsinstanzen gesprochen. Würde mich interessieren, und du hast auch am Anfang schon erwähnt, dass meistens eine Ab- oder Aufwertung stattfindet, also ein relativ binäres Vergleichsverhalten irgendwie vorliegt. Und da hätte ich jetzt oder würde mich jetzt interessieren, ob es einen theoretischen Rahmen dazu gibt, warum das so ist.
Um das zu beantworten, würde ich erst ein Stück noch ausholen und erklären, wo so ein bisschen der soziale Vergleich herkommt. Dann lässt sich so ein bisschen besser erkennen, woher diese Auf- und Abwärtsbewegung kommt. Und zwar wurden soziale Vergleiche selbst das erste Mal erforscht von Leon Festinger 1954, und der wählte dafür so ein bisschen so einen sozialpsychologischen Ansatz. Man hat quasi das soziale Vergleiche kognitive, emotionale und motivationale Aspekte eben mit einbeziehen und hat so ein bisschen die Auf- und Abwärtsvergleiche beschrieben. Es gibt auch noch eine dritte Art, und zwar horizontale Vergleiche. Die sind aber noch ein bisschen was anderes. Und zwar, diese Aufwärtsvergleiche sind ja erstmal ein Vergleich mit Personen, die hinsichtlich eines interessierenden Merkmals überlegen sind. Also interessierendes Merkmal, wenn ich jetzt jemand sehe und sehe, okay, der hat jetzt zum Beispiel längere Haare als ich, dann ist das jetzt erstmal irgendwie das interessierende Merkmal, sind dann die längeren Haare. Und das kann dann als Ansporn dienen, zum Beispiel, wenn man dem Vorbild nacheifern kann, also wenn quasi dieser angestrebte Standard möglich ist zu erreichen. Wenn das jedoch nicht möglich ist, dann wirkt sich das negativ auf den Selbstwert aus. Diese Abwärtsvergleiche sind gewissermaßen Vergleiche dann im Unterschied zu den Aufwärtsvergleichen, wo die Person vergleicht, dass sie hinsichtlich des interessierenden Merkmals mit der betrachteten Person überlegen ist. Das heißt, die betrachtete Person ist hinsichtlich des interessierenden Merkmals unterlegen. Die können selbstwert steigernd sein, und das jedoch nur, wenn eine Abgrenzung zum Vergleichsstandard möglich ist. Das heißt, die ist nötig auch. Als dritte Art gibt es dann noch gewissermaßen horizontale Vergleiche. Das heißt, das sind Vergleiche mit Personen, die hinsichtlich eines interessierenden Merkmals eine ähnliche Ausprägung bzw. auch Voraussetzung haben. Das ist so ein bisschen diese dritte Art von Vergleichen. Und das ist ein Vergleichszug, der tatsächlich die realistische Selbsteinschätzung fördert. Also, um jetzt quasi auf deine Frage zurückzukommen, diese anscheinend binäre Richtung ergänzt sich jetzt mit diesem horizontalen sozialen Vergleich, der eine realistische Selbsteinschätzung fördert. Jedoch muss man da sagen, dass das ja gewissermaßen irgendwie schwierig ist einzuhalten, weil der Mensch schon sehr schnell dazu tendiert, dann ab- oder aufzuwerten.
Was ja auch interessant ist, weil warum müssen wir überhaupt in so einem Rahmen der Unterschiedlichkeit das als, ja, schon irgendwie als Konkurrenz irgendwie wahrnehmen oder etwas, was man irgendwie dann auch haben muss, um sich gut zu fühlen, oder was man dann eben, wenn man es nicht hat, dass man sich da konfrontiert fühlt, weil man weil man anders ist. Also die
Absolut.
Andersartigkeit, die dann ja dann irgendwie dazu führt, dass man entweder sich selbst oder im Selbstwert, ja, ich sag mal, negativer wahrnimmt oder eben versucht dann nachzueifern, um dem irgendwie zu entrinnen.
Definitiv. Also ich glaube auch, dass es einfach, dass gerade diese Auf- und Abwärtsvergleiche, die können ja auch in unterschiedlichen Motiven zum Beispiel resultieren. Also ich meine, einmal können die zu einer akkuraten Selbsteinschätzung führen. Das wäre ja so gewissermaßen das Ziel. Was aber, dazu gibt es auch relativ interessante Studienergebnisse. Zum Beispiel gibt es eine Studie von Klein, die beschreibt, dass objektives Feedback nicht so relevant für die Selbsteinschätzung ist, wie zum Beispiel soziale Information. Innerhalb der Studie war das so, dass objektive Feedback, wie die Probandinnen und Probanden, also die Versuchspersonen, in der Studie abschneiden, ist nicht so relevant für die eigene Selbsteinschätzung, wie zum Beispiel der soziale Vergleich mit der Leistung anderer Versuchspersonen in denselben Tests. Also, das fand ich dann tatsächlich relativ interessant. Und ja, dieses Anstreben eines möglichst positiven Selbstbildes funktioniert halt bei vielen echt noch dadurch, dass sie die eigene Überlegenheit feststellen und ihren Selbstwert dadurch steigern. Da gibt es dann eben auch verschiedene Ergebnisse, unter anderem von Corcoran und Crusius, die auch sagen, dass soziale Vergleiche sogar automatisiert ablaufen können.
Okay, hast du denn sonst noch was zu deiner Untersuchung mit uns zu teilen?
Was auf jeden Fall zu beachten ist bei diesen Befragungen, ist, also ich meine, es waren jetzt 4 Personen, das heißt, dass die Gruppe ist jetzt noch relativ klein und alle Studierenden studieren gewiss an derselben Universität und haben dasselbe Hauptfach. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass einfach alle 4 schon so ein bisschen sich mehr mit dem Thema Körper auseinandersetzen, Körperbild, gesunde Lebensweise. Das gilt es auf jeden Fall so ein bisschen zu beachten, würde ich sagen. So, wenn man sich überlegt, wie jetzt, also ich denke, die sind jetzt nicht repräsentabel für irgendeine große Gruppe.
Okay.
Ja. Und was ich mir am Ende meiner Arbeit auf jeden Fall gedacht habe, was ich für die Zukunft so ein bisschen interessant finde, wäre, dass man da jetzt ja die körperbildbezogene Forschung zurzeit hauptsächlich noch pathologisiert ist, fände ich eine Ausrichtung auf so eine Erforschung von Faktoren für ein positives Körperbild vielleicht interessant und auch gewinnbringend, dass man auch soziale Medien als Instrument der Vermittlung gesunder Körperbilder nutzt und eines gesunden Lebensstils. Ich bin mir sicher, das passiert schon, aber das fände ich auch irgendwie erstrebenswert.
Okay, ja, und damit hoffe ich, dass alle Hörenden sich da spannende und interessante Gedanken mitnehmen können. Ich bedanke mich auch bei dir, Johannes, für deinen Beitrag und
ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und die Arbeit vorstellen durfte.
Ja, sehr gerne. Und damit wünsche ich allen noch einen schönen Tag.
Ciao.
Hinweis: Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan Dehaan. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you. Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und/oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info@hochschulsport.uni-frankfurt.de senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.